Makroskop Shorts. Neues aus der Wirtschaftspolitik. Eine Produktion des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Willkommen zur letzten Kurzstrecke in diesem Jahr. Wir besprechen hier einmal im Monat die wichtigsten wirtschaftspolitischen Themen mit besonderem Blick auf die Pharmaindustrie. Ich bin Franziska Walser und ich moderiere diesen Podcast wie immer zusammen mit Klaus Michelsen, Chefökonom des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Hallo Klaus.
Hallo Franziska.
Die Schlagzeile des Monats.
Entscheidung im Rentenshowdown. Bundestag beschließt umstrittenes Rentenpaket, titelt die Frankfurter Rundschau. Klaus, hast du auch einen Moment die Luft angehalten, als am Freitagmittag diese Abstimmung im Bundestag anstand? War ja knapp, ne?
Ja, war knapp. Und es ist auch wieder mal ein Showdown gewesen, der dann in einer Abstimmung mündete, wo unklar war, wie der Ausgang ist. Das ist etwas, was wir ja jetzt schon über die letzte Zeit sehr viel gelernt haben und beschreibt wieder den Zustand auch der Koalition. Wir haben schon wieder einen Zustand erreicht, wo wir ja schon wieder nicht mehr ganz genau wissen, wie eigentlich die Regierung im nächsten halben Jahr aussieht und ob sie noch handlungsfähig ist. Jetzt haben wir hier eine Mehrheit für dieses Rentenpaket bekommen. Für die Bundesregierung ist das eine gute Nachricht. Die Frage, ob man das auch eben für die Rentnerinnen und Rentner und die nachfolgende Generation so sagen kann, ist eine ganz andere.
Genau, über die Inhalte sprechen wir auch gleich noch. Es war ja dann am Ende nämlich gar nicht so eine knappe Mehrheit. Also 318 Stimmen hätte auch ohne die Enthaltung der Linken gereicht. Aber du würdest schon sagen, das war wirklich ein möglicher Kipppunkt und es war nicht eine Zuspitzung durch die Medien, die natürlich da auch mit einer gewissen Begeisterung zugeguckt haben, ne?
Ja, man hat so ganz übliche Muster bedient, die ja auch während der Ampel schon immer medial genutzt wurden. Also den nächsten Zoff zu suchen, die nächste Kontroverse zu suchen. Jetzt haben wir eine Situation, wo man einen Koalitionsvertrag vereinbart hat, wo viele Dinge, die jetzt in diesem Rentenpaket beschlossen werden sollten, ja auch schon vorverhandelt waren. Insofern gab es da eben eine Debatte, die wieder aufgekocht wurde. Und das tut selten gut, wenn man eben eh schon in einer, sagen wir mal, fragilen Situation ist als Koalition, dann immer wieder Dinge neu in Frage zu stellen, die man eigentlich schon mal verhandelt hat. Mhm. Weil eigentlich kann dann ein Koalitionspartner kaum hinter das Verhandelte zurück, sondern muss das dann in eine Abstimmungssituation bringen, die dann hopp oder top heißt. In dem Fall ist es gut gegangen, aber wir sollten eben vermeiden, künftig in solche Abstimmungssituationen zu geraten.
Also du meinst, da hat sich in aller Öffentlichkeit nochmal ein Diskurs abgespielt, um es jetzt mal nett zu formulieren, der eigentlich schon hinter geschlossenen Türen im Koalitionsverhandlungen fertig war.
Genau, das war ja schon mal so ausverhandelt. Man kann sicher über Details sprechen, ob das so gemeint war, wie das da in dem Koalitionsvertrag steht. Aber wir haben das ja schon mal erlebt, ne? Der Fall Brosius-Gersdorf, wo es dann um eine Richterwahl ging fürs Bundesverfassungsgericht. Auch da hatte man sich ja eigentlich schon auf ganz viel geeinigt. Und plötzlich wurde das Ganze dann in einer öffentlichen Debatte abgeräumt. Und auch da war dann der Koalitionspartner eigentlich kaum in der Lage, von seiner Position zurückzuweichen. Und es musste dann zu so einer Art Showdown kommen. Das tut dem Vertrauen innerhalb einer Koalition überhaupt nicht gut. Und das ist auch für die politische Kultur in einem Land ganz schlecht, wenn man ständig wieder in Frage gestellt bekommt, bei den Kompromissen, die man schon mal geschlossen hatte. Und da stellt sich dann für alle Beteiligten sicher die Frage auf, was können wir uns eigentlich verlassen? Und diese Situation ist etwas, was wir tunlichst unterlassen.
So, und jetzt kommen wir mal wirklich auf die Inhalte, das Rentenpaket. An dem gibt's ja nicht nur Kritik von der Jungen Union, es gibt auch Kritik von prominenten Ökonomen und Forschern, die haben so einen Appell geschrieben, Rentenpaket zurückziehen. Und die sagen, jetzt mal zusammengefasst, das ist fiskalisch nicht nachhaltig. Also Rentenniveau, Haltelinie, Mütterrente, Aktivrente, Frühstartrente, da geht die Rechnung am Ende nicht auf. Wie siehst du das denn als Ökonom?
Ja, man hat ja zwei Variablen, über die man die Rente finanziert. Es ist ja ein umlagefinanziertes System. Es gibt eben die Einnahmeseite und die Ausgabenseite. Bei den Einnahmen muss man eben schauen, wie viel die heutige oder künftigen Generationen imstande sind zu leisten. Und wir haben eben die Situation, wo die Zahl derjenigen, die einzahlen, immer kleiner wird und die Zahl derjenigen, die Renten beziehen, immer größer wird. Das heißt, man hat hier immer eine steigende, strukturell steigende Last auf den Schultern der jüngeren Generation. Was man jetzt getan hat, ist, dass man sagt, man möchte auch die Ausgabenseite fixieren und sagen, das Rentenniveau darf nicht unter einen bestimmten Schwellenwert sinken, was es täte, wenn man eigentlich diesen normalen Mechanismus laufen ließe, ja, also Einnahmen gleich Ausgaben. Und diese Lücke, die daraus entsteht, die wird dann eben aus Steuermitteln geschlossen oder soll aus Steuermitteln geschlossen werden. Das gilt für die Mütterrente, das gilt aber eben auch für diese doppelten Haltelinien, die da vereinbart sind. Und das ist eben etwas, was mathematisch nicht aufgeht. Man muss sich über diese strukturellen Schwierigkeiten unterhalten und da kann man dann über längere Beitragszahlungen nachdenken, zum Beispiel späteres Renteneintrittsalter ist eine Möglichkeit, das zu verändern. Man muss auch nochmal über den Leistungsumfang sicherlich sprechen. Man kann sich auch nochmal Gedanken machen, wie man eben über höhere Produktivitäten, höhere Löhne und damit höhere Einzahlungen generiert. Aber man muss schon überlegen, wie man das eben nachhaltig gestaltet. Insofern ist die Kritik prinzipiell schon berechtigt, dass man hier eben zu noch keiner vernünftigen Lösung im Bereich der Rente gekommen ist.
Also eher ein Zwischenstand, dieses heiß umkämpfte Rentenpaket.
Absolut. Und es gibt ja auch eine Rentenkommission, die jetzt eingesetzt wird, um die Fragen der Nachhaltigkeit zu beantworten. Jetzt ist es eben schon ein bisschen vorweggenommen, was da auch in Teilen dabei rauskommen soll. Aber diese Diskussion, die muss jetzt dringend noch geführt werden.
Das Lexikon der Wirtschaft.
Wir wollen heute sprechen über Souveränität oder genauer gesagt über technologische Souveränität. Draufgebracht auf diesen Begriff hat uns der aktuelle Besuch von Außenminister Jens Wadepool in China. Magst du mal kurz erklären, Klaus, warum wir da über Souveränität sprechen wollen aus dem Anlass?
Ja, China ist ein ganz wichtiger Handelspartner für Deutschland und die Europäische Union und ist mittlerweile global so stark im Bereich der Technologieentwicklung, aber auch im Bereich der Rohstofferschließung, dass wir ohne China an verschiedenen Stellen einfach nicht mehr zurechtkommen. Das betrifft beispielsweise Halbleiter. Das haben wir jetzt erlebt, als es um die Frage von Chips für die Autoindustrie ging. Das betrifft beispielsweise seltene Erden, die in China, die gar nicht so selten sind, aber die Raffinierung in China stattfindet und wo China eben ein Monopol in weiten Teilen hat, sich auch global viele Quellen für solche seltenen Erden gesichert hat. Und wir sprechen aber auch über Technologieentwicklung im Bereich der Life Sciences, in Biotechnologie, KI etc., wo eben China mittlerweile eine sehr starke Position in der Welt hat.
Und da wird es dann für die Pharmabranche auch interessant, ne? Weil jetzt seltene Erden und Halbleiter sind jetzt gar nicht so im Kern des Geschäfts, aber da könnte dann die Pharmabranche auch betroffen sein von so einer Souveränitätsverlust sozusagen.
Ja, genau. Also es geht ja, Souveränität heißt ja letztlich, selbst darüber entscheiden zu können, welche Technologien möchte man entwickeln und einsetzen und gleichzeitig die Kapazitäten zu haben, Dinge mit diesen Technologien auch selbst herzustellen. Und beides ist etwas, was China massiv beeinflusst. Einerseits die Verfügbarkeit von Technologien, andererseits eben auch die Grundlagen für Produktion mit auf Grundlage bestimmter Technologien oder zur Anwendung bestimmter Technologien. Und in beiden Bereichen müssen wir sehr gut darauf schauen, wie wir als Standort, wie wir als Pharmastandort weiterhin souverän bleiben können. Es geht um die Frage, sind wir in der Lage, in der nächsten Pandemie einen Impfstoff zu entwickeln oder sind wir darauf angewiesen, dass China uns die Technologie dafür zur Verfügung stellt. Ähnliches gilt auch für die Frage von Produktionskapazitäten, beispielsweise für Antibiotika oder für andere Wirkstoffe, die sehr stark in China konzentriert sind. Und wo China, wenn sie wollten, den Hahn zudrehen könnten und die Gesundheitsversorgung auch in Deutschland, in Europa zumindest einem erheblichen Risiko ausgesetzt wäre. Deshalb müssen wir über diese Souveränität sprechen.
Also um dann eben gerüstet zu sein, um sagen zu können, okay, jetzt kommt aus China nichts mehr, wir können es auch selber produzieren zum Beispiel, ne? Diese Antibiotika jetzt an dem Beispiel.
Genau, vorbereitet sein für Krisenfälle. Ein Krisenfall wären meinetwegen geopolitische Spannungen, die wir ja jetzt sehr häufig erlebt haben. Also jetzt nehmen wir mal den Fall, dass China tatsächlich Taiwan angreift. Wie verhält man sich dann eigentlich gegenüber China? Möchte man dann eben wirtschaftliche Sanktionen aussprechen und wie schwer treffen die einen selbst? Das ist eine Frage, die man beantworten muss. Aber wir haben ja auch gelernt jetzt im Krieg Russlands gegen die Ukraine, dass man eben wirtschaftliche Faktoren auch als Waffe einsetzen kann, das heißt Rohstoffabhängigkeiten, Energieabhängigkeiten eben nutzt, um dem anderen sehr stark zu schaden. Und auch das könnte China natürlich in den Sinn kommen. Prinzipiell würde ich das das jetzt ein bisschen von dieser China-Frage lösen und generell die Frage in den Raum stellen, sind wir so divers aufgestellt, dass wir eben auf Krisen und unterschiedliche Gemengelagen global reagieren können? Also haben wir genug Partner, auf die wir ausweichen könnten, so sollte einer ausfallen? Mhm. Und daran müssen wir arbeiten.
Also so breite Partnerschaften mit, also Souveränität heißt einmal selber in der Lage zu sein, bestimmte Engpässe aufzufangen, aber gleichzeitig auch breite Partnerschaften zu haben, wenn dann eine wegbricht, dass man dann noch eine andere hat.
Genau, dass man immer im Prinzip den Zugriff hat und die Möglichkeiten auszuweichen. Und da kommen dann auch die USA ins Spiel, weil auch dort die Partnerschaft nicht mehr so eng gepflegt wird, wie wir das vielleicht jahrzehntelang kannten. Es gibt viele Länder, mit denen man gleichgerichtete Interessen hat. Denken wir beispielsweise an Japan, denken wir an Südkorea. Aber auch Indien ist eine große Demokratie. Mit denen kann man schon versuchen, Schnittmengen zu finden und mit ihnen ins Geschäft zu kommen. Und daran sollten wir jetzt arbeiten. Wir müssen auch gar nicht so weit gucken. Beispielsweise Großbritannien ist ja ein Land, was der EU abtrünnig wurde, aber wo man ja immer noch eine ganze Menge teilt. Und sich dann eben mit diesen Regionen stärker zu verbinden, das würde die Souveränität Deutschlands und auch Europas stärken.
Eine Meldung, die nachdenklich macht.
Klaus, wir haben an dieser Stelle schon im Oktober über die Beitragssätze für die gesetzliche Krankenversicherung gesprochen. Bundesgesundheitsministerin Wagen wollte die Beitragssätze stabil halten und hat dafür ein Sparpaket von 2 Milliarden Euro im Gesundheitsbereich angekündigt. Du hast damals so sinngemäß gesagt, naja, 2 Milliarden ist jetzt gar nicht so viel, eher eine kleine Ansparsumme für die Summen, die in dem Bereich eben unterwegs sind, müsste klappen. Und es hat gar nicht geklappt. Der Bundesrat hat das Gesetz vergangene Woche in den Vermittlungsausschuss überwiesen. Was ist denn da schiefgegangen?
Ja, das Gesetz oder diese Finanzierungsfrage wurde ja sozusagen auf dem letzten Meter geklärt. Man hat abgewartet, wie die Kassenlage sich entwickelt. Also der sogenannte Schätzerkreis hat im Oktober getagt und hat gesagt, im kommenden Jahr werden die Ausgaben und Einnahmen voraussichtlich so und so laufen. Und das hat dann eben eine Finanzierungslücke von diesen 2 Milliarden Euro ergeben. Das ist historisch betrachtet tatsächlich nicht besonders viel. Insofern waren die Lösungswege da zu ja einem Ergebnis zu kommen eigentlich relativ einfach. Jetzt hat man einen Weg gewählt, der dann eben über die Krankenhausfinanzierung geht und einige Verwaltungskosten, die man einsparen möchte, auch im Bereich des Innovationsfonds des GBA, das ist jetzt eine Spezialistendiskussion, sollten ein paar Euro eingespart werden. Und man hat das angehängt an ein Gesetz, was man ohnehin im Gesetzgebungsprozess hatte, ein sogenanntes Einspruchsgesetz, was eigentlich den Gegenstand hatte, Entbürokratisierung im Bereich der Pflege voranzutreiben. So, jetzt haben sich die Länder das angeschaut und sie waren eben nicht einverstanden damit, vor allen Dingen mit den geplanten Einsparungen im Krankenhausbereich und haben das Ganze zurückgegeben in den Vermittlungsausschuss. Mhm. Der Vermittlungsausschuss soll dann eben eine Lösung zwischen dem Bundestag und dem Bundesrat entwickeln und dann eben diese Finanzierungsfrage neu aufrollen. Das ist etwas, was ungünstig ist, weil die Krankenkassen eigentlich ihre Haushalte abschließen müssen, also für das kommende Jahr zumachen müssen, damit sie eben ihre Zusatzbeiträge festlegen können etc. Ihnen fehlt jetzt die Planungsgrundlage und das ist etwas, was ungünstig ist. Wir werden da auf jeden Fall zu einer Lösung kommen, auch Ende dieses Jahres noch. Aber dass es den Weg jetzt über den Vermittlungsausschuss geht, ist etwas, was ungünstig ist und unnötige Unsicherheit schürt.
Also dieser Prozess, ich weiß gar nicht, gab es das schon mal mit dem Vermittlungsausschuss? Also es ist mehr eine Sache, die Wochen aufhält und nicht eine, die Monate aufhält, so verstehe ich dich jetzt.
Ja, es ist ein sogenanntes Einspruchsgesetz. Also die Bundesländer können es theoretisch nicht aufhalten, wenn der Bundestag steht in seiner Einschätzung. Ne? Also der Vermittlungsausschuss kann angerufen werden. Wenn er dort eben zu keinem Ergebnis kommt, dann kann das Gesetz eben mit einer entsprechenden Mehrheit im Bundestag den Bundesrat überstimmen und es wird dann Teil der Gesetzgebung. Also insofern hat man da die Möglichkeiten in der Hand seitens des Bundes. Man wird jetzt aber aufgehalten. Ja. Und das ist etwas, was ungünstig ist. Und idealerweise findet man ja auch konstruktive Lösungen, die dann allen Interessen gerecht werden und ändert da vielleicht das ein oder andere noch, was den Ländern dann entgegenkommt.
Okay, also eher ein Geruckel. Wäre das denn zu vermeiden gewesen? Also hat da auch die CDU-Ministerin Nina Wagen beim Schnüren irgendwie einen Fehler gemacht, würdest du sagen?
Ja und nein. Also sie hat natürlich sehr spät den Haushalt für das kommende Jahr dann zu Ende gebracht. Aber das ist etwas, was auch aus der Regierungsbildung und der späten Regierungsbildung heraus resultiert. Also man hat hier ohnehin schon sehr lange Prozesse gehabt. Man hat dann eben auch sehr lange abgewartet, wie denn wirklich die Finanzen für die Kassen im kommenden Jahr aussehen. Und man hat eigentlich den Eindruck gehabt, man hat mit diesem kleinen Betrag, den man finden muss, die Möglichkeiten, hier mit einer kleinen Gesetzgebung auszukommen. Dass jetzt die Länder sich dort dagegen gestellt haben, ist ungünstig. Und es ist ein bisschen Pech, so würde ich das mal beschreiben.
Okay. Die Krankenkassen, die jetzt nicht kalkulieren können, die sind auf jeden Fall not amused. Und jetzt hat der GKV-Spitzenverband selber Sparvorschläge gemacht, die sehr viel umfassender sind als die 2 Milliarden, nämlich 50 Milliarden. In verschiedenen Bereichen haben sie vorgerechnet, könnte man einsparen. Klaus, hast du das verfolgt? Also kannst du diese Berechnungen und auch die Forderungen, die dahinter steht, nachvollziehen?
Ja, prinzipiell sind das ja keine unbekannten Forderungen. Ähnlich wie bei der Rente haben wir auch das Problem, dass wir in einem strukturellen Defizit sind und die Krankenkassen strukturell unterfinanziert sind. Das ist etwas, was uns auch schon seit einiger Zeit beschäftigt. Man muss ja eben zu vernünftigen Lösungen kommen, die eben über die nächsten 10 Jahre am besten tragen. Und dass die Krankenkassen hier Vorschläge machen, ist prinzipiell was Gutes, weil sie eben davon wegkommen, von Jahr zu Jahr zu denken und eben darauf hinzuweisen, dass wir die kommende Finanzlücke für das Jahr 26 schließen müssen, sondern dass man dann eben die Diskussion auch daraufhin verlagert, zu längerfristig tragfähigen Ergebnissen zu kommen. Jetzt ist die Perspektive, die die Krankenkassen dort einnehmen, natürlich naturgemäß die der Krankenkassen. Mhm. Und die sind häufig dadurch geprägt, dass man eben sagt, was können wir in bestehenden Strukturen sparen? Wie können wir unsere Finanzlücke durch Einsparungen beispielsweise auch im Bereich der Arzneimittel schließen? Yeah. Ich fände es spannender, darüber nachzudenken, wie wir strukturell auch in der Krankenversorgung Dinge anders aufstellen, damit eben beispielsweise Prävention stärker belohnt wird und damit Kosten im System längerfristig eingespart würden. Das wäre etwas, wo ich denke, dass man da sehr viel Wert drauf legen sollte. Es gibt jetzt eine Gelegenheit, das genau zu diskutieren. Also wir haben eine Kommission, eine Expertenkommission, die für die Krankenversicherung eingesetzt ist, die eben solche Vorschläge ausarbeiten soll. Die tagt jetzt und arbeitet und soll im Frühjahr ihre Ergebnisse präsentieren. Wir haben einen Pharmadialog, in dessen Rahmen auch über solche Themen diskutiert werden kann. Also es gibt einige Formate, wo die Krankenkassen auch ihre Vorschläge vorstellen können. Und dann hat man eben die Möglichkeit, das gemeinsam zu diskutieren und zu entscheiden.
Klingt nach einem Thema, was wir auf jeden Fall für 2026 schon mal auf dem Zettel haben sollten für diesen Podcast, wenn es im Frühjahr kommt.
Ja, das sollte man sich merken.
Okay. Ja, für andere Rubrik. Vielen Dank für deinen klugen Input, Klaus. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Davor ziehst du aber mit meinem Kollegen Philipp Eins nochmal eine Jahresbilanz, glaube ich, ne?
Genau, wir setzen uns zusammen. Ich weiß nicht genau, wer Glühwein mitbringt, aber wir werden einmal auf das Jahr 25 schauen und gucken, wie stehen wir eigentlich wirtschaftlich da, was hat sich verbessert, wo sind die Baustellen nach wie vor vorhanden und was müssen wir tun, damit 2026 dann besser wird.
Dann wünsche ich dir jetzt schon besinnliche Feiertage nach diesem politisch wilden Jahr und nach der Jahresbilanz.
Danke dir.
Das waren die Makroskop Shorts mit VfA-Chefökonom Dr. Klaus Michelsen und mit mir Franziska Walser. Alle Folgen von Makroskop finden Sie auf den gängigen Podcast-Plattformen. Dort können Sie uns auch kostenfrei abonnieren. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und bis bald.
Sie hörten Makroskop Shorts, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Kennen Sie unseren Newsletter Makroskop Pharma? Abonnieren Sie den monatlichen Economic Policy Brief. Kostenfrei unter www.vfa.de.